Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Fakten rund um Alkohol und darüber, ob Neujahrsvorsätze wie der Dry January auch nachhaltige Wirkung zeigen. Neues Jahr, neue Food Facts. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2025. Wir freuen uns auf ein Jahr mit 12 neuen, spannenden Themen aus dem Bereich Lebensmittel, Lebensmittelchemie und Ernährung. Und damit wollen wir auch direkt loslegen. Viele Menschen starten das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Sie wollen aus alten Gewohnheiten ausbrechen, mehr Sport machen, weniger Medien konsumieren oder ihre Ernährungsweise ändern. Ein weit verbreiteter Vorsatz ist auch der sogenannte Dry January, also der Verzicht auf Alkohol im Januar. Wir wollen heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähne von der TU Dresden ganz allgemein zum Thema Alkohol und seiner Wirkung sprechen und auch darüber, ob Vorsätze wie der Dry January sinnvoll sind. Das wird insofern spannend, da Thomas ja bekannt für seine Begeisterung zum Bier ist und sogar selber welches herstellt. Umso mehr freuen wir uns also auf eine spannende Diskussion. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Lieber Thomas, liebe Jule, lasst uns zunächst etwas allgemeiner in das Thema einsteigen. Habt ihr euch denn für das neue Jahr etwas vorgenommen?
Ich glaube, was sich jede Studentin, jeder Student vornimmt, nicht alle Abgaben kurz vor der Deadline zu machen und dieses Jahr dann wirklich in jede Veranstaltung zu gehen.
Also ehrlich gesagt, nein, ich habe jetzt keine echten Vorsätze, so im Sinne, ab dem 1. Januar, dann mache ich jetzt das und das mehr oder weniger oder so. Wahrscheinlich habe ich da schon viel zu oft die Erfahrung gemacht, dass ich das nie lange durchhalte.
Ja, ich habe mir in diesem Jahr auch nichts Spezielles vorgenommen, vielleicht ganz allgemein etwas gesünder leben. Aber vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch anders, da habe ich mehrmals den Dry January gemacht. Thomas, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr zum Hintergrund dieses Trends erzählen.
Ja, der Jahresanfang, der war ja schon immer ein Zeitpunkt für gute Vorsätze. Es gibt Umfragen, wonach fast die Hälfte der Menschen in Deutschland regelmäßig sich für das neue Jahr den einen oder anderen guten Vorsatz machen. Und dieser Brauch zur Selbstoptimierung, der ist wahrscheinlich ja fast Teil unseres kulturellen Erbes. Wenn man so will, kann man auch die 10 Gebote als eine Anleitung für gute Vorsätze ansehen, durch deren Einhaltung man dann zu einem Idealbild des Menschen näher kommt. Und dieses Streben steckt halt dann nach einem idealen Verhalten in uns allen drinne. Und der Umgang mit Alkohol passt dann natürlich perfekt ins Thema eines guten Vorsatzes, eben aufgegriffen in dieser Bewegung des Dry January. Der kommt ursprünglich aus Großbritannien. Das begann dort zu Anfang der 2000er Jahre und wird heute maßgeblich propagiert durch eine Organisation namens Alcohol Change UK. Diese erste offizielle Kampagne im Jahr 2013, die erreichte knapp 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn ich es richtig weiß. Von da aus hat sich dann die Idee über Social Media ganz schnell weltweit verbreitet. Und angeblich haben dann 2022 schon 6,5 Millionen Menschen mitgemacht. Und mittlerweile wird die Aktion auch in Deutschland zum Beispiel durch die Krankenkassen unterstützt und verbreitet.
Wer oder was ist denn Alcohol Change UK?
Das ist, soweit ich weiß, eine gemeinnützige und überparteiliche Organisation mit Sitz in Großbritannien. Die gibt es in dieser Form seit 2018, die geht aber zurück auf verschiedene Vorläuferorganisationen. Tatsächlich begann das offensichtlich bereits im Jahr 1984. Und diese Alcohol Change UK ist dann durch den Zusammenschluss von verschiedenen Vorläuferorganisationen entstanden. Die wichtigste dabei war eine namens Alcohol Concern. Und die hatten dann tatsächlich diesen ersten Dry January 2013 initiiert. Diese Organisation Alcohol Concern ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich dafür einsetzt, ein besseres gesellschaftliches Verständnis für die Auswirkungen von Alkohol zu schaffen. Die möchte Menschen bei der Veränderung ihres Trinkverhaltens unterstützen und auch politische Maßnahmen fördern, um einfach die Alkoholprobleme zu reduzieren. Und die Hauptmaßnahme ist diese öffentlichkeitswirksame Dry January.
Alkohol ist ja tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft. Kannst du uns dazu auch ein paar belastbare Zahlen nennen?
Ja, da muss man festhalten, dass in Deutschland in der Tat auch im Vergleich zu anderen Ländern viel Alkohol getrunken wird. Wenn man das jetzt mal innerhalb der EU vergleicht, dann ist Deutschland da überdurchschnittlich. Ich sage mal ein paar Zahlen. In Deutschland waren das 2022 pro Kopf und Jahr 10,6 Liter reiner Alkohol. Der EU-Durchschnitt war 9,9 Liter. Und von diesen 10,6 Litern reinen Alkohol, die man in Deutschland dann pro Person trinkt, stammt etwa die Hälfte aus Bier, ca. 30-35% aus Wein und Sekt und ein Sechstel etwa aus Spirituosen. Es gibt allerdings Länder in der EU, das ist noch mehr. Spitzenreiter sind da Länder wie Spanien, die haben 11,8 und Lettland mit 11,9 Litern. Man sieht also, dass dieser hohe Alkoholkonsum EU-weit ein Problem ist. Und die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Probleme, die mit dem Alkoholkonsum einhergehen, die sind natürlich ja mehr oder weniger jedem bekannt. Man kann ein paar Zahlen nennen. Da findet man zum Beispiel Zahlen beim Deutschen Krebsforschungszentrum. Die stellen regelmäßig einen sogenannten Alkoholatlas. Der letzte war dafür 2022. Und ich zitiere mal ein paar Zahlen. Es gibt Schätzungen, dass in Deutschland jährlich über 40.000 Menschen vorzeitig an den Folgen ihres Alkoholkonsums sterben. Mehr als 8.000 Todesfälle gehen auf alkoholbedingte Krebserkrankungen zurück, 6.000 davon bei Männern und 2.000 bei Frauen. Alkohol ist ein Hauptrisikofaktor für bestimmte Krebserkrankungen, vor allen Dingen für Darmkrebs und bei Frauen auch für Brustkrebs. Ja, und dann ist Alkohol natürlich ein soziales Problem. Jede 10. Straftat wird unter Alkoholeinfluss begangen. Was ich ganz interessant finde beim Nachlesen der Zahlen war, dass rund 30% aller Verkehrsunfälle, die sich nachts oder am Wochenende ereignen, unter Alkoholeinfluss durch Alkoholeinfluss verursacht werden. Ich glaube, das macht die Problematik deutlich und diese Zahlen kann man sich wirklich auch nicht schönreden.
Ja, der Konsum von Alkohol in der menschlichen Gesellschaft hat ja eine lange Tradition. Seit wann trinkt denn der Mensch bewusst Alkohol oder seit wann stellt er ihn denn zumindest bewusst her?
Also die gezielte Herstellung von Wein, also das Fermentieren oder Vergären von Traubensaft, wurde vermutlich vor rund 8000 Jahren erfunden, so in der Gegend des heutigen Georgiens, und das Bierbrauen ist wahrscheinlich noch älter. Manche datieren die ersten Brauereien in Mesopotamien auf ca. 12.000 bis 14.000 Jahre zurück. Aus evolutionsbiologischer Sicht erfolgte die Anpassung an die Verwertung von Alkohol noch viel, viel früher, und zwar wahrscheinlich schon vor rund 10 Millionen Jahren, also lange vor der eigentlichen Entwicklung des Menschen. Und es liegt daran, dass Alkohol in der Natur völlig ohne Zutun des Menschen immer dann entsteht, wenn Obst reif wird, überreif wird und dann verfault. Dabei verlaufen dann Gärungsprozesse ab durch wilde Hefen und da entstehen dann zum Teil ganz erstaunlich hohe Alkoholmengen. Selbst in abgepacktem Apfelsaft, den man im Supermarkt kaufen kann, der hat auch etwas Alkohol, immer so rund 0,3%, Traubensaft zum Beispiel bis zu 1%. Und entsprechend ist Alkohol, ja, wenn man so sagen darf, seit Menschengedenken Teil unserer Ernährung, und damit musste sich der Mensch an die Verwertung dieser Verbindung anpassen. Dazu gibt es in der Leber biochemische Abbaumechanismen für Alkohol. Jetzt wird es ein bisschen chemisch, das sind zwei Enzyme, die sogenannte Alkoholdehydrogenase, ADH heißt die, und die Acetaldehyddehydrogenase, ALDH, das ist also ein zweistufiger Prozess. Alkohol wird im ersten Schritt zu Acetaldehyd, dann zu Essigsäure oxidiert und es wird dann zur Energiegewinnung genutzt. Wir haben das ja in unserer Folge zum Thema Ernährung und Evolution schon diskutiert. Es gibt sogar Hypothesen, wonach Alkohol einen Einfluss auf die Evolution des Menschen gehabt haben soll. Da gibt es die sogenannte Drunken Monkey Hypothesis, also die Hypothese des betrunkenen Affen. Und die sagt, dass der Mensch im Laufe der Evolution eine genetisch bedingte Verhaltensbeziehung zu Alkohol entwickelt hat. Man geht davon aus, dass der Alkoholgeruch von reifenden Früchten eine anziehende Wirkung hatte. Unsere Vorfahren haben damit Zucker, also energiereiche Nahrung, verbunden, was dann eben das Überleben gesichert hat. Und diejenigen, die den Alkohol besser metabolisieren konnten, die konnten dann eben mehr von diesen vergorenen Früchten essen und hatten damit evolutionär einen Überlebensvorteil. Und man spekuliert, dass unser heutiger Alkoholkonsum also quasi eine Folge dieser evolutionären Anpassung sein könnte.
Wie kommt es denn, dass auch Tiere an Alkohol angepasst sind?
Ja, nicht nur der Mensch oder die mit ihm nah verwandten Primaten, wie zum Beispiel Schimpansen, sind an den Alkoholkonsum angepasst, sondern auch viele andere Tiere nehmen regelmäßig Alkohol über ihr Futter auf. Und tatsächlich gibt es dieses ADH-Entgiftungssystem, was ich gerade beschrieben habe, praktisch bei allen Tieren. Und zwar mit ganz besonders hoher Aktivität bei den Tieren, die vor allem Früchte und damit auch vergorene Früchte fressen. Das sind zum Beispiel Insekten, die jedem bekannten Fruchtfliegen, die haben eine ganz hohe Alkoholdehydrogenase-Aktivität, bestimmte Fledermausarten zum Beispiel oder auch so allbekannte Vögel wie ja, Amsel, Drossel, Fink und Star, die haben eine bis zu 10- bis 20-fach höhere Aktivität dieser Alkoholentgiftung in der Leber als der Mensch. Und es gibt tatsächlich auch Beispiele dafür, wo sich bestimmte Tierarten ganz bewusst, Alkohol konsumieren, um sich zu berauschen. Das kann man zum Beispiel für verschiedene Affenarten nachweisen.
Ja, wie sieht das mit der Verwertung beim Menschen aus? Da wird ja immer wieder behauptet, dass die Männer den Alkohol schneller abbauen und deswegen auch besser vertragen. Ist das wissenschaftlich belegbar?
Ja, diese Alkoholentgiftung in der Leber, die kann interindividuell, also von Mensch zu Mensch, so um den Faktor 2 bis 3 schwanken, sodass dann der Unterschied zwischen Mann und Frau eigentlich gar nicht groß ist. Das heißt, die Abbauleistung der Leber ist für Mann und Frau in etwa gleich. Die Wirkung von Alkohol bzw. der Abbau hängt dann aber von der Körpermasse und vom Verhältnis Körperflüssigkeit zu Fett ab. Und das ist dann der Grund, warum Männer scheinbar mehr Alkohol in Anführungszeichen vertragen. Wobei es, wenn man von der Wirkung auf den Menschen spricht, dann weniger um die Abbauleistung in der Leber geht, sondern vielmehr um die Gewöhnung an den Alkohol. Das heißt, wenn eine Person regelmäßig größere Mengen Alkohol trinkt, da merkt man ihr die Wirkung einfach weniger an als den Menschen, die nur selten Alkohol trinken. Bekannt ist aber, dass ein Teil der Menschen in Asien ganz besonders empfindlich reagieren auf Alkohol. Und das liegt dann daran, dass diese Menschen eine Mutation in einem Gen haben, welches für die ALDH, also den zweiten Schritt der Alkoholentgiftung, kodiert. Und dadurch kommt es dann zu einer erhöhten Konzentration von Acetaldehyd im Blut. Und es wirkt dann stark gefäßerweiternd und induziert dann unangenehme Symptome wie Kopfschmerzen, Zittern, Unwohlsein und so weiter. Das ist zum Beispiel bei rund der Hälfte der Menschen in Japan so.
Wenn wir jetzt von Verträglichkeit sprechen, denke ich natürlich auch an den sogenannten Kater, den man von zu viel Alkohol am nächsten Tag sehr deutlich spürt. Was läuft denn da in unserem Körper ab, also chemisch gesehen?
Ja, das ist ganz interessant, dass man aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so ganz genau erklären kann, was die eigentliche Ursache für diese typischen Katersymptome, also Kopfschmerzen, Übelkeit, Kreislaufprobleme und so weiter ist. Zunächst muss man festhalten, dass ein Kater ja immer das Ergebnis einer Vergiftung ist, also einer Vergiftung mit Alkohol. Und die Folgen dieser erhöhten Alkoholaufnahme sind dann zunächst eine sehr starke Dehydratation, also Entwässerung, ein Verlust an Wasser und Mineralien. Dazu kommt eine Unterzuckerung und eine Azidose, also eine Übersäuerung des Magens. Das kann man dann auf den grundlegenden Aufwand des Körpers für den Alkohol zurückführen. Und ebenso vermutlich die Kopfschmerzen. Alkohol wirkt gefäßerweiternd, was eventuell der Grund für die Kopfschmerzen sein kann, wobei das schon gar nicht mehr so eindeutig wissenschaftlich belegbar ist. Eine wichtige Rolle für die Entstehung des Katers kann auch die Qualität des Alkohols oder des alkoholischen Getränks spielen. Vor allem Spirituosen enthalten sogenannte Fuselalkohole, die vermutlich den Abbau des Alkohols beeinflussen und so dann die Katersymptome verstärken können.
Was sind denn Fuselalkohole?
Also diese Fuselalkohole, die werden von der Hefe gebildet, quasi als Nebenprodukte der Gärung. Interessant ist vielleicht, dass die jetzt nicht aus der Vergärung von Zucker entstehen, wie in Anführungszeichen der normale Alkohol, also das Ethanol, sondern die entstehen aus Aminosäuren. Ethanol hat 2 Kohlenstoffatome, die Fuselalkohole sind längerkettige Alkohole mit zum Beispiel 5 Kohlenstoffatomen, die heißen dann zum Beispiel 2-Methyl-1-Butanol, 3-Methyl-1-Butanol oder Isomylalkohol. Normalerweise werden die bei der Destillation von Spirituosen abgetrennt. Entsprechend ist dann der Begriff Fusel so entstanden als Bezeichnung für schlechten Alkohol. Besonders hohe Alkohole findet man jetzt in bestimmten Spirituosen, wie zum Beispiel Brandy oder Whisky. Dort sind diese Alkohole aber durchaus auch wichtig für das Aroma. Also sind nicht nur immer in Anführungszeichen unerwünschte Bestandteile, sondern tatsächlich auch wichtig dann für die Qualität bestimmter Produkte. Die können aber jetzt bei einer höheren Aufnahme, diese Fuselalkohole, unangenehme Wirkungen haben, weil sie nämlich langsamer abgebaut werden als Ethanol und von der Leber dann in toxische Folgeprodukte umgesetzt werden, die dann eben möglicherweise für diese typischen Katersymptome mitverantwortlich sind.
Ja, speziell beim Wein schreibt man die Kopfschmerzen doch dem Zusatz von Sulfiten zu, oder? Da wäre ja ein bisschen die Frage, ob das dann die Ursache ist für den Kater.
Ja, das ist tatsächlich jetzt ein Mythos, wonach geschwefelter Wein oder eben die Sulfite stärkere Kopfschmerzen machen sollen als ein ungeschwefelter Wein. Es gibt zwar besonders empfindliche Menschen, die eine erwiesene Sulfit-Überempfindlichkeit haben, eine sogenannte Pseudoallergie. Das kommt aber sehr, sehr selten vor und ist dann auch medizinisch nachweisbar. Das heißt, die Menschen wissen das in der Regel. Wir haben das in unserer Folge zu den E-Nummern ja schon mal diskutiert. Mit dem Kater nach einem Alkoholrausch haben aber jetzt Sulfite oder das Schwefeln zum Beispiel von Wein definitiv nichts zu tun.
Unter meinen feiernden FreundInnen ist ein Durchfallmittel als Geheimwaffe gegen den Kater sehr verbreitet. Gekommen ist das durch einen Social Media Hype, der auch dafür gesorgt hat, dass dieses Produkt oder dieses Mittel lange ausverkauft war. Ist da auch wissenschaftlich was dran und was sind Katermittel, also außer das Katerfrühstück?
Ja, das ist tatsächlich so. Vor einiger Zeit ging durch die Presse, dass man so in den sozialen Medien geglaubt hat, ein regelrechtes Wundermittel gegen den Kater entdeckt zu haben. Bei diesem Mittel handelt es sich um nichts anderes als um ein Mineralstoffgemisch, was man in Wasser auflösen muss, also Elektrolyte, die man vor allen Dingen bei Durchfallerkrankungen dem Körper zuführen muss. Da muss man das auch machen. Bei Durchfallerkrankungen kann man sehr häufig sehr viel Mineralien verlieren, die man dann entsprechend wieder zuführen muss. Es ist zwar richtig, dass auch Alkohol oder ein zu hoher Alkoholkonsum zu einer erhöhten Ausscheidung von Wasser und Mineralstoffen führt. Dem kann man aber ganz einfach mit etwas mehr Wasser trinken am Abend zuvor. Manche kennen das sogenannte Zwischenwasser vorbeugen und dann eventuell dann am Morgen mit salzigen Lebensmitteln zum Frühstück, wie du sagst, saure Heringe oder eine Hühner- oder Gemüsebrühe. Also diese Mineralstoffe reichen völlig aus und sind auch viel, 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 viel billiger. Der Hype um dieses vermeintliche Wundermittel ist also völlig übertrieben. Wichtig ist auch, dass dieses Medikament jetzt nicht als Mittel gegen den Kater zugelassen ist. Das muss man ganz klar sagen. Dass die Herstellerfirma jetzt sogar Werbung macht mit einer vermeintlichen Anti-Kater-Wirkung, ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn und ehrlich gesagt auch wenig seriös. Also um es ganz deutlich zu sagen, Es gibt kein echtes Mittel oder gar Medikament gegen die Nebenwirkungen von Alkohol. Vielleicht darf ich das bei dieser Gelegenheit noch anmerken, tatsächlich muss man mit bestimmten Medikamenten sogar aufpassen bei dem Kater. Eine typische Erscheinung bei so einem Hangover, ja, sind ja die bekannten Kopfschmerzen. Und die sollte man zum Beispiel nicht mit Paracetamol oder Benuron, wie es auch heißt, behandeln, da dieses Schmerzmittel in der Leber vom gleichen Enzym wie Alkohol abgebaut wird. Und in Anwesenheit von Alkohol können dann aus dem Paracetamol größere Mengen von der lebertoxischen Verbindung gebildet werden, welches dann unter Umständen sogar zu Leberschädigungen führen kann. Also bei alkoholbedingten Kopfschmerzen dann lieber ein Aspirin.
Ja, was sagen denn die wissenschaftlichen Gesellschaften dazu, wie viel Alkohol man trinken darf? Also ab wann wird es denn ungesund oder sogar schädlich? Gibt es dazu offizielle Richtlinien oder zumindest Empfehlungen?
Ja, ich möchte dazu die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, zitieren, die wir hier oft zitieren. Das ist ja die oberste Instanz, wenn es um Ernährungsempfehlungen geht. Und tatsächlich hat die DGE erst vor kurzem, und zwar im August 2024, neue Richtlinien auch für die Aufnahme von Alkohol veröffentlicht. Und da ist die DGE nun recht eindeutig. Nach der DGE gibt es jetzt keine risikofreie Menge mehr für Alkohol. Die DGE empfiehlt, auf alkoholische Getränke generell zu verzichten. Es hat sich ein bisschen geändert. Früher hatte die DGE eine bestimmte Menge Alkohol pro Tag. Also man für Männer 24 Gramm, für Frauen 12 Gramm pro Tag. Das ist so etwa ein halber Liter Bier für einen Mann und ein kleines Bier für Frauen, als problemlos eingestuft. Diese früheren Empfehlungen, die basierten dann auf der Annahme, dass moderate Mengen Alkohol möglicherweise sogar gesundheitliche Vorteile haben könnten. Das ist aber jetzt mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. Die jetzt überarbeiteten Empfehlungen beziehen sich jetzt auf neuere Studien, die zeigen, dass geringe Mengen Alkohol definitiv keinen gesundheitlichen Vorteil bringen. Die DGE spricht dann nur mehr von einem risikoarmen Konsum. Der bezieht sich dann auf etwa 27 Gramm reinen Alkohol pro Woche. Das sind so ungefähr 2 kleine Gläser Wein oder 2 kleine Flaschen Bier pro Woche. Ein moderates Risiko sieht die DGE bei 27 bis 81 Gramm pro Woche, umgerechnet etwa eine Flasche Wein oder 2 große Flaschen Bier pro Woche. Und ab dann wird es ein riskanter Alkoholkonsum, laut DGE. Ja, und ganz generell soll natürlich keinen Alkohol konsumieren, wer schwanger ist, wer stillt, wenn man Medikamente einnimmt. Aber ich meine, das versteht sich eigentlich fast von selber.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass so ein moderater Konsum, vor allen Dingen von so einem Glas Rotwein am Abend, eigentlich als gesundheitsfördernd beworben wurde. Ist da jetzt gar nichts dran?
Ja, das von dir beschriebene Phänomen, das findet man tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Literatur. Und zwar ist das sogenannte French Paradox. Dieser Begriff wurde so Anfang der 1990er Jahre geprägt, als man in epidemiologischen Studien gesehen hatte, dass es in Frankreich trotz einer fettreichen Ernährung und trotz überdurchschnittlich hohem Alkoholkonsum eine vergleichsweise niedrige Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. Und es wurde dann auf den im Vergleich zu anderen Ländern deutlich höheren Konsum von Rotwein in Frankreich zurückgeführt. Man hat dann verschiedene Verbindungen auch gesucht im Rotwein, die es vielleicht erklären könnten, also die eine positive gesundheitliche Wirkung haben könnten. Da hat man auch eine Verbindung gefunden namens Resveratrol. Und diese Verbindung hat dann den regelrechten, ja, ich möchte mal sagen, Hype sowohl wissenschaftlich als auch pseudowissenschaftlich erfahren, weil sie im Reagenzglas und auch in Tierversuchen alle möglichen positiven Effekte hatte. Die war antioxidativ, die war kardioprotektiv, also schützend auf das Herz, die war entzündungshemmend und was weiß ich was noch alles. Tatsächlich beruhten aber all diese Tierstudien und auch die In-vitro-Studien auf Mengen an Resveratrol, die niemals mit normalen Mengen an Wein erreichbar gewesen wären. Da hätte man, was weiß ich, 10, 20 Liter Wein pro Tag trinken müssen oder irgendwie so, um diese wirksamen Mengen von Resveratrol erreichen zu müssen. Also die Studien waren nie auf den Menschen übertragbar. Dennoch hat aber dieses French Paradox dazu geführt, dass sich so ein Narrativ gebildet hat, also dieses Narrativ, Rotwein in Maßen ist gesund, und das ist auch bei vielen heute noch im Kopf. Tatsächlich ist aber da nichts dahinter. Es gibt bislang keine wissenschaftlich fundierten Belege für eine positive Wirkung jetzt speziell von Rotwein. Und auch für Rotwein gilt das, was wir vorhin gesagt haben. Alkohol ist Alkohol, ganz egal, aus welchem Lebensmittel man es zu sich nimmt, ganz egal, welches Getränk man da jetzt dann konsumiert.
Okay, also Alkohol ist zweifelsohne gesundheitsschädlich und ein vollständiger Verzicht wäre wohl die gesündeste Option für uns. Dennoch wird es für viele Menschen, mich eingeschlossen, eine Herausforderung bleiben, vollständig auf ihn zu verzichten, da er in unserer Kultur fest verankert und oft ja auch Teil sozialer Gepflogenheiten ist. Hast du eine Idee oder einen Ansatz, wie man mit dem Risikoalkohol gesellschaftlich umgehen sollte?
Ja, ehrlich gesagt habe ich das auch nicht. Ich kann nur festhalten, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass man, wenn man von dem Risiko für eine Gesellschaft spricht, immer ich sage mal, verschiedene Risikobegriffe berücksichtigen muss. Da gibt es die rein formal naturwissenschaftliche Definition, also Risiko als Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist ein schädigendes Ereignis? Also zum Beispiel, wie viele Krebserkrankungen gibt es, bei welcher Menge Alkohol und so weiter. Daneben gibt es aber noch eine ganz wichtige Dimension oder auch Definition von Risiko, nämlich die vom Risiko als gesellschaftlich-soziales Konstrukt. Das heißt vereinfacht, wie viel Risiko ist der oder die Einzelne, aber auch eine Gesellschaft insgesamt bereit zu akzeptieren. Und das kann man jetzt mit reinen Wahrscheinlichkeitsberechnungen oder epidemiologischen Studien nicht erfassen. Das hängt vom persönlichen Risikowahrnehmen ab, einem in Anführungszeichen gefühlten Risiko, bis hin dann zu geschichtlich oder kulturell tradierten Einstellungen. Im Sinne von, ab wann wird denn ein Risiko akzeptiert in der Gesellschaft? Und das kodiert natürlich dann wieder die Entscheidungsträger, also die Politik, und beeinflusst deren Entscheidung. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Was für die Amerikaner der Waffenbesitz ist, ist es für die Deutschen die nicht existierende Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. Übrigens ist fast einziges Land auf der Welt. Jetzt ein Politiker oder eine Politikerin, die im Wahlkampf eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen fordern würde, obwohl es da auch sachlich gut begründete Argumente gibt, die hätte vermutlich immer schlechte Karten. Und das kann man natürlich auch auf Alkohol übertragen. Jedes Risiko ist auch immer mit einem Benefit, also einer Chance verbunden. Das ist so fest in unserer Kultur verankert, dass man eben das Risiko in Kauf nimmt, Verbote alleine nichts bewirken werden, weil man eben die positiven Aspekte, die mit Alkoholkonsum verbunden sind, eben auch gerne hat. Entscheidend ist natürlich dann immer, und wenn du mich fragst, was kann man tun, entscheidend ist dann immer, wenn man so will, ein Vorleben eines verantwortungsvollen Umgangs und gewisse Präventionsmaßnahmen, die sich aber dann an den kulturellen Gegebenheiten orientieren müssen.
Ja, viele Länder haben aber zumindest schon einmal die Steuern auf Alkohol angehoben, wodurch der Konsum angeblich zurückgehen soll. Wäre das vielleicht ein geeignetes Instrument, um alkoholbedingte Risiken für die Gesellschaft zu minimieren?
Ja, das ist eine interessante Frage. Schauen wir uns zunächst mal an, wie der Staat alkoholische Getränke besteuert. Und tatsächlich wird man da feststellen, dass die Alkoholsteuer in Deutschland recht niedrig ist, vor allen Dingen auch jetzt wieder im EU-Vergleich. Ich sage mal ein paar Zahlen. Die echte Alkoholsteuer, die ist in Deutschland 13 Euro pro Liter Reinalkohol. Bei einer Flasche Whisky macht es so rund 3,50 Euro aus. Bei Bier ist es wieder anders. Da wird nicht der Alkoholgehalt versteuert, sondern wird die Stammwürze versteuert, aus der dann der Alkohol entsteht. Und die daraus resultierende Steuer für Bier ist wirklich vergleichsweise gering als die echte Alkoholsteuer. Die Biersteuer macht jetzt für eine Flasche Vollbier zum Beispiel nur etwa 5 Cent aus. Würde man das Bier so versteuern wie den Schnaps, dann wären es ca. 30 Cent, also signifikant mehr. Bei Sekt ist es wieder anders. Da gibt es eine Sektsteuer, die beträgt rund 1 Euro pro Flasche Sekt. So, und jetzt ganz besonders ist es bei Wein, da ist die Steuer 0. Das heißt, für Wein fällt keine Alkoholsteuer an. Warum jetzt die Steuern so sind, wie sie sind, das hat viele historische und wirtschaftliche Gründe, die jetzt weit über so einen Lebensmittelchemie-Podcast hinausgehen. Wird man jetzt aber die Alkoholsteuer wird jetzt eine Erhöhung der Alkoholsteuer zu einer Verringerung vom Alkoholkonsum führen? Das ist natürlich die Frage. Und wenn man da in die Gesundheitswissenschaften guckt, bis hin zur WHO, dann besteht da weitgehender Konsens. Ja, eine Steuererhöhung hätte positive Effekte auf die Gesundheit der Bevölkerung. Ich möchte da beispielhaft eine Studie der TU Dresden zitieren. Die ist von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie. Die haben 2021 eine Modellierungsstudie gemacht und ausgerechnet, dass eine Verdopplung der Verbrauchssteuer auf alkoholische Getränke zu einer deutlichen Verringerung von alkoholbedingten Krebserkrankungen führen würde. Für Deutschland haben die ausgerechnet, dass es etwa 1200 weniger Erkrankungen und rund 500 weniger Todesfälle gibt. Also die Gesundheitswissenschaften sind sich da ziemlich einig.
Ja, aber wenn die Gesundheitswissenschaften sich da so einig sind, warum führt der Staat dann keine Steuererhöhungen ein?
Also ich befürchte, es liegt daran, dass alles, was mit Ernährung und Genuss zu tun hat, viel komplizierter ist, als dass es sich durch isolierte Steuerungsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Steuererhöhung, regulieren ließe. Wobei das jetzt natürlich eine gesellschaftliche und dann auch politische Frage ist, die jetzt weit über die rein naturwissenschaftliche Betrachtung hinausgeht. Und insofern kann ich da definitiv nicht umfassend kompetent argumentieren. Ich möchte aber mal ein paar Aspekte nennen, die man in so eine Diskussion einbeziehen kann. Zunächst gibt es ja bereits Länder, in denen aktuell bereits sehr hohe Steuern auf Alkohol erhoben werden. In Schweden zum Beispiel, da ist die Alkoholsteuer fast viermal so hoch wie in Deutschland. Tatsächlich ist der Alkoholkonsum aber nur etwa ein Viertel geringer. Und auch in den baltischen Staaten, da sind die Alkoholsteuern signifikant höher wie in Deutschland, aber der Alkoholkonsum ist sogar höher als in Deutschland. Man müsste also vermutlich die Steuern wirklich sehr stark erhöhen, um einen wirklich merklichen Effekt auf den Alkoholkonsum zu erzielen. In der vorhin zitierten Studie der Kolleginnen und Kollegen aus Dresden, da war eine Verdopplung der Steuern die Grundlage dann für die Berechnungen und es resultierten daraus 500 weniger Todesfälle an alkoholbedingten Krebserkrankungen. Tatsächlich sterben aber, wie einleitend gesagt, rund 8000 Menschen pro Jahr an solchen Krebserkrankungen. Natürlich ist jeder Todesfall einer zu viel, aber der Effekt ist auch hier dann zwar messbar oder möglicherweise messbar, aber eben nicht das Problem lösend. Ja, und als weiteren Diskussionspunkt könnte man jetzt zum Beispiel die sogenannte Alkopop-Steuer anführen. Das ist eine Sondersteuer auf alkoholhaltige Getränke, diese sogenannten Alkopops, die im Jahr 2004 eingeführt wurde. Und da war es das Ziel, den Konsum dieser Getränke speziell durch Jugendliche zu reduzieren. Und das Problem war, es halbierte sich dann zwar der Anteil der Jugendlichen, die mindestens einmal im Monat diese Alkopops konsumierten, nachdem die Steuer eingeführt wurde, aber die wechselten dann einfach zu anderen alkoholischen Getränken, wie zum Beispiel Spirituosen, Bier und Wein. Also der Gesamtalkoholkonsum bei den Jugendlichen hat sich dann durch diese Steuer nicht signifikant verändert. Ja, und aus politischer Sicht, da wird man in dieser Steuerdiskussion dann natürlich auch immer wirtschaftliche Aspekte mit abwägen müssen. Also zum Beispiel die Steuereinnahmen auf der einen Seite und natürlich vor allem die wirtschaftliche Bedeutung etwa der Brauerei- und Getränkindustrie, für die solche Steuererhöhungen natürlich massive wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen würden. So, und das sind jetzt wirklich nur ein paar Gedanken, die möchte ich jetzt auch nicht werten. Es soll nur verdeutlichen, dass die Situation aus gesellschaftlicher Sicht weitaus komplizierter ist.
Okay, das Problem ist also nicht so einfach lösbar. Kommen wir damit doch zurück zum Dry January. Ist es denn deiner Meinung nach sinnvoll, zumindest für einen begrenzten Zeitraum auf Alkohol zu verzichten? Gibt es da nachweisbar positive Effekte für unsere Gesundheit?
Also soweit ich es sehe, gibt es bislang keine echten wissenschaftlichen Interventionsstudien zum Beispiel zu der Thematik, also Messungen zum Beispiel von Blutparametern vor und nach so einem Dry January. Man findet allerdings in der Presse immer wieder Artikel oder auch Interviews mit Ärztinnen und Ärzten, in denen dann davon gesprochen wird, dass dieser eine Monat ohne Alkohol bereits zu deutlichen gesundheitlichen Verbesserungen führen soll. Da ist dann die Rede von verbessertem Schlafen, einem Entgiften der Leber, einer Abnahme von Entzündungen und so weiter. Ich würde diese Aussagen immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn damit sich die Leberwerte verbessern, müssen sie ja vorher mal schlecht gewesen sein. Und ich behaupte, dass das bei den allermeisten Leuten, die so einen Dry January mitmachen und den dann auch durchhalten, kaum der Fall sein wird. Das heißt, die sind in der Regel gesund. Wer einigermaßen gesund ist, wird dann auch nach dem Dry January nicht unbedingt gesünder sein. Und wer krank ist, also krank wegen Alkohol, der oder die wird entweder gar nicht erst mitmachen oder das Monat gar nicht durchhalten. Das soll das aber nicht, bitte nicht falsch verstehen, gegen dieses Experiment eines befristeten Alkoholverzichts sprechen. Ganz im Gegenteil. Meiner Meinung nach ist es eine wirklich sehr, sehr interessante Erfahrung und vor allen Dingen die zu erkennen, wie leicht oder schwer es einem fällt, auf Alkohol zu verzichten. Auch wenn es vielleicht, wenn man vielleicht täglich nur relativ wenig Alkohol trinkt. Wenn man dann nämlich bereits zum Beispiel nach kurzer Zeit merkt, dass man ein regelrechtes Bedürfnis nach Alkohol hat, oder dass es zum Beispiel in der Gruppe nur schwer aushält, auf Alkohol zu verzichten oder so, oder sich einfach abends aus Gewohnheit sein Bier aufmacht, dann ist es vielleicht schon ein Indiz dafür, dass eine gewisse Gewöhnung an den Konsum von Alkohol stattgefunden hat und ein Zeichen dafür, dass man eben nicht mehr bewusst genießt, sondern eine Art ja, Gewöhnung oder vielleicht sogar soziale Abhängigkeit entstanden ist. Ja, und ganz nebenbei führt so ein Monat Verzicht an Alkohol vermutlich bei vielen, das war auch bei mir so, ich habe auch mit dieses eine Monat probiert, auf Alkohol zu verzichten. Im letzten Jahr führt so ein Monat Alkoholverzicht zu einem messbaren Gewichtsverlust. Angenommen, man trinkt zum Beispiel täglich eine Flasche Bier am Abend und lässt die dann einen Monat lang weg, kann man einfach ausrechnen, dann spart man pro Tag rund 250 Kilokalorien und das macht in einem Monat etwa 1 Kilogramm Fett.
Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Wirkung von 4 Wochen relativ schnell wieder verpufft und ich in den darauffolgenden Monaten den Konsum dann eher wieder nachgeholt habe. Deshalb habe ich mich dann mittlerweile eher für eine langfristige Umstellung entschieden.
Ja, das ist sicher auch die richtige und konsequente Vorgehensweise. Also ganz nebenbei, als ich letztes Jahr den Dry January gemacht habe, da habe ich zum Beispiel entdeckt, wie viel gute alkoholfreie Biere es mittlerweile gibt. Auch das ist vielleicht eine ganz interessante Erfahrung.
Neben dem Dry January gibt es ja auch den Veganuary. Seit wann gibt es den denn?
Ja, also dieser Veganuary, das ist ein Kunstwort und kommt auch von den englischen Begriffen für Vegan und January. Und diese Bewegung, also diese Veganuary-Bewegung, die wurde auch in Großbritannien gegründet. 2014 war das. Und man wollte mit dieser Bewegung dann Menschen dazu ermutigen, mal einen Monat lang eine vegane Ernährung auszuprobieren. Das ist eine gemeinnützige Organisation gewesen in England und in Wales, die ist dort registriert und die finanziert sich hauptsächlich durch Spenden, um eben Menschen davon zu überzeugen, sich vegan zu ernähren. Das begann zunächst ohne wirtschaftliches Interesse, war also eine rein gemeinnützige Initiative. Es wurde aber dann sehr, sehr schnell zu einem ganz wichtigen Marketinginstrument für die vegane Bewegung und dann natürlich auch für die Hersteller von veganen Lebensmitteln. Mittlerweile ist es so, dass Unternehmen den Aktionsmonat Januar dann sowieso immer ganz gerne für Marketingkampagnen nutzen. Und da wird jetzt dieser Veganuary eben genutzt für die Einführung zum Beispiel von neuen veganen Produkten. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, dafür, wie so eine eigentlich grundlegend ethisch motivierte Bewegung jetzt zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden ist und von Unternehmen strategisch genutzt wird, um sich eben neue Märkte zu erschließen oder die bestehenden Märkte zu erweitern.
Hat denn der Veganuary auch eine positive Wirkung auf unseren Körper?
Also man findet tatsächlich einige Studien in wissenschaftlichen Datenbanken unter diesem Stichwort Veganuary, vor allen Dingen bezüglich wirtschaftlicher Auswirkungen. Da zeigt zum Beispiel eine Publikation, was ja eigentlich zu erwarten war, dass eine erhöhte Darstellung des veganen Angebots in Supermärkten zu einer verstärkten Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln führte. Und es gibt eine Beobachtungsstudie, die allerdings relativ klein ist, was die Anzahl der Teilnehmenden anbelangt. Die ist von 2023 und da haben sich eben Menschen 4 Wochen lang vegan ernährt und man hat dann bereits nach diesen 4 Wochen deutliche Einflüsse auf bestimmte Blutparameter erkennen können. Da waren positive Effekte dabei, etwa zum Beispiel die Abnahme gesättigter Fettsäuren, die Verringerung des Cholesteringehaltes, aber es waren auch negative Aspekte dabei, wie etwa die verringerte Zufuhr von Vitamin B12 oder von Jod. Und die Autorinnen und Autoren dieser Studie, die leiten dann ab, dass man auch einen Veganuary, also für so einen Veganuary eine gewisse Anleitung braucht, speziell zu den Mikronährstoffen, etwa aufgrund der möglichen negativen Konsequenzen einer veganen Ernährung, also der Unterversorgung mit bestimmten Vitaminen. Grundsätzlich gilt also jetzt beim Veganuary das Gleiche wie bei einer veganen Ernährung generell. Eine vegane Ernährung per se ist nicht gesünder oder ungesünder als eine omnivore oder eine vegetarische Ernährung.
Ja, abgesehen von der Wirkung auf unseren Körper wird dem Veganuary ja auch eine positivere Umweltbilanz zugeschrieben. Ist da etwas dran?
Also in einem Monat vegane Ernährung, da wäre natürlich ein Umwelteffekt sicher, ich sag's mal, überschaubar. Das dient eher so als Werbeaspekt, um vielleicht ein gutes Gewissen zu erzeugen. Jetzt ist aber natürlich ein Hinterfragen des persönlichen Fleischkonsums unumstritten ein sinnvoller Beitrag für die Umwelt. Allerdings ist dieses Narrativ, vegan ist gleich nachhaltig und tierische Produkte sind gleich umweltschädlich, viel zu kurz gegriffen. Wir haben das in unserer Folge zur Milch ja schon diskutiert. Und auch hier gilt, nicht jede vegane Ernährung, oder sagen wir es besser so, eine vegane Ernährung ist nicht in jedem Falle umweltfreundlicher als andere Formen der Ernährung. Das ist auch hier wieder deutlich komplizierter als so diese einfache Meinung.
Neben dem Dry January und dem Veganuary gibt es unzählige weitere Vorsätze, die der Gesundheit und auch der Selbstoptimierung der Menschen dienen. Thomas, was hältst du denn ganz persönlich und ganz generell davon, mit Vorsätzen ins neue Jahr zu starten?
Oh, jetzt fragst du mich aber nicht als Lebensmittelchemiker, sondern eher als Bürger, als Mensch. Und ich sage es mir so, angeblich nimmt ja der Pessimismus in der Gesellschaft immer mehr zu. Und dem gegenüber sind ja Vorsätze eigentlich ein eher optimistischer Ansatz. Das heißt, man geht ja dabei davon aus, dass ich noch was verbessern kann. Und das finde ich doch eigentlich ganz schön. Ich finde es immer gut, mal was auszuprobieren, ob man das jetzt alleine macht oder im größeren Kreis mit Freundinnen und Freunden. Gut ist es halt, wenn es, sagen wir mal, in erster Linie aus der eigenen Motivation herauskommt. Ob man das dann zur Selbstoptimierung nutzt oder einfach nur, um mal was auszuprobieren, zum Experimentieren oder um mal aus Gewohnheiten auszubrechen, dann ist es ja egal. Und ob es jetzt vielleicht nur ein paar Tage dauert, dieses Experiment, oder einen ganzen Monat, im Dry January, auch das finde ich eigentlich relativ egal. Aber ganz besonders interessant finde ich es halt einfach immer mal, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Und da können sich ja dann, sagen wir mal, in Analogie zu diesem Dry January so einen, sagen wir mal, TikTok-Free April überlegen oder einen Netflix-Free November. Wobei letzteres, muss ich ganz ehrlich sagen, mir wahrscheinlich ziemlich schwer fallen würde.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Das ist wie immer ein sehr ausgewogenes Schlusswort. Wir haben heute sehr viel Wissenswertes zum Thema Alkohol erfahren, zu Risiken in der Gesellschaft und deren ständige Abwägung sowie die Motivation dazu, immer mal wieder aus Gewohnheiten auszubrechen und zu schauen, was man anders oder vielleicht sogar besser machen kann. Und das auch ganz losgelöst vom Monat Januar, der richtige Zeitpunkt, findet sich das ganze Jahr über. Und wenn es für Sie der richtige Zeitpunkt ist, noch weitere Folgen unseres Podcasts zu hören, abonnieren Sie gern unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.